Sie hören heute die 8. von 11 Folgen des Romans Heimkehr von Toni Morrison. In Lotus ereignete sich so manches im Haus von Lenore, Franks und Sees Stiefgroßmutter, die sich das Leben in ihrem Haus und mit ihrem zweiten Mann Salem, Großvater väterlicherseits der Geschwister, so ganz anders vorgestellt hatte, als es dann kam, als die Familie ihres Mannes zerlumpt und aus ihrer Heimat vertrieben Zuflucht in ihrem Haus fand. Sie tat alles, um der Familie das Leben so schwer als möglich zu machen, bis die dann endlich ein Haus mieten konnte. Aber die Kinder waren tagsüber doch noch immer bei Großvater und Lenore und sie ließ ihren Ärger an ihnen aus. Ein Schlaganfall machte sie zu einer hilfsbedürftigen Frau. Und Frank auf seiner Fahrt nach Lotus dachte daran, wie ein Wachtposten im Koreakrieg ein Mädchen erschoss, das ihre Liebesdienste anbot. Der Tod seines Kumpels Mike machte ihn zu einem rasenden Rächer. Es lesen Doris Wolters und André Bendorf.
Frank war vorher kein Ausbund an Tapferkeit gewesen. Er hatte einfach nur getan, was ihm befohlen wurde und was nötig war. Es ging ihm regelrecht an die Nieren, wenn er jemanden getötet hatte. Jetzt war er tollkühn, schoss wie im Wahn um sich und duckte das herumspritzende Fleisch seiner Opfer ab. Das Flehen, das Heulen um Hilfe konnte er kaum hören, bis eine F-51 ihre Bombenladung auf ein feindliches Nest abwarf. Durch die Stille nach der Explosion wehten die Hilferufe wie der Klang eines billigen Cellos aus einem Pferch, in dem das Vieh schon sein blutiges Ende ahnte. Jetzt, da Mike tot war, zeigte er Mut, was immer das auch heißen mochte. Es konnte gar nicht genug tote Schlitzaugen und Gelbgesichter auf der Welt geben, um ihn zufriedenzustellen. Vom Kupfergeruch des Bluts wurde ihm nicht mehr übel. Jetzt stachelte er ihn an. Wochen später, als Red schon pulverisiert war, troff das Blut aus Stuffs zerfetztem Armstumpf. Frank half Stuff, den Arm wiederzufinden, der 6 Meter entfernt bis zur Hälfte im Schnee steckte. Die beiden, Stuff und Red, konnten besonders gut miteinander. Red war ein Weißer, aber vom abschätzigen Redneck hatten sie die zweite Silbe gestrichen, weil Red mehr gegen die Nordstaatler hatte als gegen sie und am liebsten mit den 3 Georgia Boys herumhing, besonders aber mit Stuff. Jetzt waren sie beide Hackfleisch. Frank hatte, ohne auf das zurückweichende Geschützfeuer zu achten, bei ihm ausgeharrt, bis die Sanitäter abgezogen und der Leichenbergungstrupp eintraf. Es war zu wenig von Red übrig, um eine ganze Bahre auszufüllen, und so teilten sich seine Überreste den Platz mit denen eines anderen Toten. Stuff dagegen hatte eine ganze Bahre für sich gehabt und seinen abgetrennten Arm unter den anderen geklemmt. Er starb auf der Bahre, ehe der Schmerz sein Gehirn erreichte. Danach dachte Frank monatelang immer wieder, aber ich gehöre doch zu ihnen. Ich gehöre zu ihnen und sie gehören zu mir. Wenn er einen Witz hörte, der Mike gefallen würde, wandte er den Kopf, um ihn gleich weiterzuerzählen. Dann ein Sekundenbruchteil der Verwirrung, bis ihm aufging, dass Mike nicht da war. Dass er nie mehr dieses herzhafte Lachen hören und nie mehr zusehen würde, wie er die ganze Truppe mit derben Witzen und Filmstar-Parodien unterhielt. Manchmal, noch lange nach der Entlassung aus dem Dienst, sah er Stuffs Gesicht in einem Auto, das neben ihm halten musste, und erst der stockende Herzschlag des Kummers sagte ihm, dass er sich irrte. Erinnerungen tauchten plötzlich in ihm auf, die seine Augen feucht glänzen ließen. Monatelang konnte nur Alkohol seine besten Freunde vertreiben, die Gespenster der Toten, die er nicht mehr hören und zu denen er nichts mehr sagen und mit denen er nicht mehr lachen konnte. Aber vor all dem, vor dem Tod seiner Kumpel, war er Zeuge jenes anderen Todes geworden. Das Kind auf Nahrungssuche, das eine Orange umklammerte und lächelte und Njam Njam sagte, ehe der Wachtposten ihm den Kopf wegschoss. Als er jetzt im Zug nach Atlanta saß, wurde Frank plötzlich bewusst, dass diese Erinnerungen, so machtvoll sie auch waren, ihn nicht mehr erdrückten oder in eine lähmende Verzweiflung stürzten. Er konnte sich an jede Einzelheit, an jeden Schmerz erinnern, ohne zur Beruhigung zur Flasche greifen zu müssen. War das schon eine Frucht des Alkoholverzichts? Kurz nach der Morgendämmerung, auf der Höhe von Chattanooga, verlangsamte der Zug ohne erkennbaren Grund seine Fahrt und blieb schließlich stehen. Bald wurde klar, dass irgendetwas repariert werden musste und dass es eine Stunde, vielleicht länger, dauern konnte. Ein paar Fahrgäste im Wagen murrten. Andere nützten die Gelegenheit und stiegen trotz der Warnung des Schaffners aus, um sich die Beine zu vertreten. In den Schlafwagen wachten die Reisenden auf und verlangten nach Kaffee. Die Gäste in den Salonwagen bestellten Essen und noch mehr Drinks. Das Gleisstück, auf dem der Zug stand, verlief neben einer Erdnussfarm, aber dahinter, in 200 oder 300 Metern Entfernung, war das Schild eines Futtermittelmarkts zu erkennen. Frank, der sich unruhig, aber nicht reizbar fühlte, schlenderte hinüber. Der Markt war zu dieser frühen Stunde noch geschlossen, aber gleich daneben fand sich ein schon geöffneter kleiner Laden, in dem es Limonaden, Tabak, Weißbrot und ähnliche Artikel für den Bedarf der Landbevölkerung gab. Bing Crosbys »Don't Fence Me In« zischelte verrauscht aus einem Radio mit schlechtem Empfang. Hinter der Theke saß eine Frau im Rollstuhl, die aber flink wie ein Kolibri zum Kühlschrank glitt, um die Dose Dr. Pepper zu holen, die Frank verlangt hatte. Er zahlte, zwinkerte ihr zu, fing sich dafür einen wütenden Blick ein und ging nach draußen, um zu trinken. Die junge Sonne brannte bereits, und es stand wenig herum, das einen Schatten geworfen und Schutz geboten hätte. Nur der Markt, der kleine Laden und ein heruntergekommenes, baufälliges Haus auf der anderen Straßenseite. Davor parkte, von der Sonne vergoldet, ein brandneuer Cadillac. Frank überquerte die Straße, um sich den Wagen näher anzusehen. Die Heckleuchten steckten in Flossen, die einem Hai alle Ehre gemacht hätten. Die Windschutzscheibe war weit nach vorne gezogen. Als Frank näher kam, hörte er Stimmen, Frauenstimmen, die hinter dem Haus fluchten und grunzende Laute ausstießen. Entlang der Seitenfront näherte er sich dem Lärm und erwartete, einen aggressiven Mann zu sehen, der es den Frauen zeigen wollte. Was er aber sah, waren zwei Frauen, die im Staub miteinander kämpften. Sie wälzten sich, boxten, kickten mit den Füßen in die Luft, versuchten einander zu Boden zu ringen. Ihre Frisuren, ihre Kleider waren in Auflösung. Am meisten überraschte Frank aber der Mann, der dabei stand, ihnen zusah und zwischen seinen Zähnen herumstocherte. Er wandte sich um, als Frank näher kam. Er war massig und hatte einen gelangweilten, stumpfen Blick. »Was zum Henker gibt's hier zu sehen?« Er nahm den Zahnstocher nicht aus dem Mund. Frank erstarrte. Der massige Mann kam auf ihn zu und gab ihm einen Stoß gegen die Brust. Und noch einen Stoß. Frank ließ seine Limonadendose fallen und versetzte ihm einen harten Schwinger. Er ging sofort zu Boden. Wie so vielen Schwergewichten fehlte ihm die Wendigkeit. Frank warf sich auf den hingestreckten Körper und fing an, ihn ins Gesicht zu schlagen. Am liebsten hätte er ihm den Zahnstocher in die Kehle gerammt. Die Erregung, die bei jedem Hieb in ihm aufwallte, war ihm ganz wunderbar vertraut. Er konnte, er wollte nicht aufhören und schlug immer weiter, obwohl der Mann bereits das Bewusstsein verloren hatte. Die Frauen ließen voneinander ab und zerrten an Franks Kragen. »Aufhören!« schrien sie. »Du bringst ihn um, Scheißkerl! Lass ihn in Ruhe!« Frank hielt inne, drehte sich um und betrachtete die beiden Retterinnen in der Not. Die eine beugte sich zu dem Mann hinunter und barg seinen Kopf in ihren Händen. Die andere wischte sich Blut von der Nase und rief den Bewusstlosen beim Namen. »Sunny, Sunny, wach auf, Liebling!« Dann sank sie auf die Knie und versuchte, ihren Luden zum Leben zu erwecken. Ihre Bluse war über den Rücken hinunter aufgerissen, der Stoff leuchtend gelb. Frank stand auf, massierte seine Fingerknöchel und ging schnell halb rennend zu seinem Zug zurück. Die Männer, die an der Reparatur arbeiteten, sahen ihn nicht oder taten zumindest so. Hinter der Waggontür starrte ein Dienstmann auf seine blutbefleckten Hände und die verschmutzte Kleidung, sagte aber nichts. Zum Glück war die Toilette gleich bei der Tür, so dass Frank Atem schöpfen und sich säubern konnte, ehe er durch den Mittelgang ging. Als er wieder Platz genommen hatte, staunte er über die Erregung, die wilde Freude, die ihm der Kampf beschert hatte. Es war etwas anderes als die Wut, die das Töten in Korea begleitet hatte. Dort war der Rausch heftig, aber unbewusst und anonym gewesen. Hier war die Gewalt persönlich, sein Eigen in ihrer ganzen Köstlichkeit. »Gut so«, dachte er. Genau das würde er vielleicht brauchen im Kampf um seine Schwester.
Ihre Augen, verhangen, wartend, immer wartend, Nicht geduldig, nicht hoffnungslos, aber unentschieden. Sie. Isidra. Meine Schwester. Jetzt meine ganze Familie. Wenn du das aufschreibst, musst du eins wissen. Während der längsten Zeit meines Lebens war sie ein Schatten. Ihre Gegenwart nur ein Zeichen ihrer oder vielleicht auch meiner Abwesenheit. Wer bin ich ohne sie? Ohne dieses unterernährte Mädchen mit den traurigen, wartenden Augen? Wie sie zitterte, als wir uns vor den Schaufeln versteckten. Ich bedeckte ihr Gesicht, ihre Augen und hoffte, dass sie den Fuß nicht gesehen hatte, der aus dem Grab ragte. In dem Brief stand: Sie wird tot sein. Ich habe Mike in Deckung gezerrt und die Vögel verscheucht, aber er starb trotzdem. Ich bin bei ihm geblieben, habe eine Stunde lang an ihn hingeredet, aber er starb trotzdem. Ich habe das Blut zu stillen versucht, das aus der Stelle sprudelte, wo Stuffs Arm hingehörte. Der Arm lag ein paar Meter weiter und ich habe ihn geholt und Stuff mitgegeben, damit man ihn vielleicht wieder annähen konnte. Aber Stuff starb trotzdem. Genug Menschen, die ich nicht zu retten vermocht hatte. Genug davon, Menschen sterben zu sehen, die mir nahe sind. Genug. Und auf keinen Fall meine Schwester. Niemals. Sie war der erste Mensch, für den ich je Verantwortung übernommen habe. Tief in ihr schlummerte das Bild, das ich insgeheim von mir selbst hatte. Ein starkes, gutes Ich, das verbunden war mit der Erinnerung an jene Pferde und das Verscharren eines Fremden, das sie beschützte, das einen Weg fand durch das hohe Gras und fort von diesem Ort, ohne irgendetwas zu fürchten. Nicht Schlangen und nicht wilde alte Männer. Ich frage mich, ob im Gelingen von damals der verborgene Keim steckte für alles andere. In meinem Kinderherzen war ich der Held, und ich wusste, wenn sie uns entdecken oder sie berühren würden, ich könnte töten.
Frank ging die Auburn Street hinunter, die gegenüber dem Bahnhof von der Walnut abzweigte. Ein Friseur, ein Koch in einem Grillrestaurant, eine Frau namens Thelma. Schließlich hatte er Namen und Wagentyp des Mannes, der Taxifahrten schwarz anbot und ihn vielleicht zu Sees Arbeitsplatz draußen in dem Vorort bringen würde. Weil er wegen des Aufenthalts bei Chattanooga mit Verspätung angekommen war, verbrachte er den Tag auf der Auburn Street mit dem Sammeln von Informationen. Inzwischen war es zu spät. Der Fahrer würde erst am nächsten Tag frühmorgens an seinem üblichen Treffpunkt sein. Frank beschloss, sich etwas zu essen zu besorgen, noch ein wenig herumzuspazieren und dann nach einer Bleibe für die Nacht Ausschau zu halten. Bis zum Einbruch der Dämmerung schlenderte er durch die Straßen und war auf dem Weg zum Royal Hotel, als ihn ein paar junge Gangster in Spe überfielen. Er mochte Atlanta. Im Gegensatz zu Chicago war das Tempo des täglichen Lebens hier menschlich. Offenbar gab es in dieser Stadt genug Zeit. Zeit, sich einfach mal eine Zigarette zu drehen. Zeit, um das Gemüseangebot mit der Sorgfalt eines Diamantenschleifers zu mustern. Und Zeit für alte Männer, um sich vor einem Schaufenster zu versammeln und weiter nichts zu tun, als ihre Träume vorbeiziehen zu lassen. Die Luxusschlitten der Gangster, den Hüftschwung der Frauen. Zeit auch, um in den Bänken von 100 Kirchen zu belehren, einander in Gebete einzuschließen und Kinder zu verschrecken. Es war diese amüsierte Zuneigung, die ihn verleitete, in seiner Wachsamkeit nachzulassen. Er hatte in den vergangenen 2 Tagen viele traurige Erinnerungen gehabt, aber keine Albträume und keinen Gespensterbesuch, und er sehnte sich verzweifelt danach, den Morgen mit schwarzem Kaffee zu beginnen und nicht mit dem Kick, den ihm einst der Whisky nach dem Aufstehen gegeben hatte. Und so nutzte er den Abend, ehe das illegale Taxi für ihn bereitstand, um durch die Straßen zu spazieren und in Ruhe zu betrachten, was sich auf seinem Weg zum Hotel darbot. Wäre er wachsam gewesen, statt sich in Tagträumen zu verlieren, so hätte er den Geruch nach Marihuana und Benzin bemerkt, die schnellen Turnschuhschritte und den Atemhauch der Bande, den Geruch ängstlicher Kinder, denen erst die Gruppe Mut verlieh. Es war nicht Schlachtfeld, sondern Spielplatz, in der Einmündung einer Gasse. Aber er bekam nichts davon mit, und zwei der fünf Schleicher packten von hinten seine Arme. Er trat mit dem Fuß nach einem von ihnen, und noch während das Bürschchen jaulend zu Boden ging, schwang Frank herum und zertrümmerte dem anderen mit seinem Ellenbogen den Unterkiefer. Im gleichen Augenblick aber zog ihm einer der übrigen drei ein Rohrstück über den Kopf. Frank fiel und spürte schmerzbenommen, wie er am ganzen Körper durchsucht wurde, ehe sich teils humpelnde, teils rennende Schritte entfernten. Auf allen Vieren kroch er zur Hauptstraße zurück und blieb im Dunkeln gegen eine Mauer gelehnt sitzen, bis er wieder klar sehen konnte. »Brauchst du Hilfe?« Vom Licht der Straßenlampen eingerahmt, ragte der Umriss eines Mannes vor ihm auf.
»Wie, was?«
»Hier.« Der Mann streckte Frank eine Hand entgegen und half ihm auf. Noch wackelig auf den Füßen tastete Frank seine Taschen ab und fluchte. »Verdammt!« Sie hatten ihm die Brieftasche geklaut. Mit verzerrtem Gesicht rieb er sich den Hinterkopf.
»Soll ich die Cops rufen oder nicht?« »Um Himmels Willen, ich meine, nein, vielen Dank, nicht nötig. Ist gut, nimm das hier.«
Der Mann stopfte ein paar Dollarscheine in Franks Jackentasche.
»Oh, vielen Dank, aber ich brauch kein...« »Vergiss es, Bruder. Bleib im Licht.«
Später, als er in einem durchgehend geöffneten Diner saß, erinnerte Frank sich daran, wie die Haare des Mannes, zu einem Pferdeschwanz gebunden, das Licht einer Straßenlaterne eingefangen hatten. Er gab die Hoffnung auf eine erholsame Nacht in einem Hotelbett auf. Seine Nerven klingelten vor Spannung, und so beschloss er, so lange wie möglich in diesem Diner zu sitzen und sich mit Kaffee und einem Eiersalat die Zeit zu vertreiben. Es lief nicht gut. Wenn er nur ein Auto hätte. Aber davon hatte Lilly nichts wissen wollen. Ihr war anderes wichtiger. Während er in den Eiern herumstocherte, wanderten seine Gedanken zu Lilly. Was sie wohl trieb, was sie wohl dachte. Sie schien erleichtert zu sein, als er ging. Und er war es ehrlich gesagt auch. Inzwischen war er der Überzeugung, dass seine Beziehung zu ihr sowas wie Therapie gewesen war, wie Aspirin schlucken. In Wahrheit war Lilly, ob sie es nun wusste oder nicht, an die Stelle seiner Störung getreten, seiner Aggressionen, seiner Scham. Ihr Einspringen hatte ihn glauben lassen, seine emotionalen Defekte wären behoben. Tatsächlich warteten sie nur darauf, dass ihre Stunde kam. Müde und unruhig verließ Frank den Diner und lief ziellos durch die Straßen. Er blieb stehen, als er das Kreischen einer Trompete hörte. Die Töne kamen von unten, vom Fuß einer kurzen Treppe, die vor einer halb geöffneten Tür endete. Anfeuernde Publikumsgeräusche unterstützten den Schrei des Instruments, und nichts hätte besser zu seiner augenblicklichen Stimmung gepasst als dieser Klang. Frank ging hinunter. Er hörte Bebop lieber als Blues oder gar einlullende Love-Songs. Nach Hiroshima hatten die Musiker so rasch wie nur irgendjemand begriffen, dass Trumans Bombe alles veränderte, und nur Scat und Bebop vermochten zu sagen, wie. In dem kleinen Kellerraum, in dem die Luft zum Schneiden war, lauschten ungefähr ein Dutzend gebannte Zuhörer einem Trio aus Trompete, Klavier und Drums. Das Stück ging immer weiter, und abgesehen von ein paar nickenden Köpfen wagte keiner sich zu rühren. Zigarettenrauch schwängerte die Luft, die Minuten tickten. Das Gesicht des Pianisten war schweißüberströmt, das des Trompeters genauso. Das Gesicht des Drummers aber war trocken. Allmählich wurde klar, dass es kein abgesprochenes Ende für dieses Stück gab. Es würde erst aufhören, wenn einer der Musiker nicht mehr konnte, wenn der Trompeter das Mundstück von den Lippen nahm und der Pianist die Tasten kitzelte, ehe er zu einem letzten Lauf ansetzte. Aber als es geschah, als der Klavier und der Trompetenspieler fertig waren, war es der Mann am Drumset noch nicht. Er machte weiter und immer weiter. Nach einer Weile wandten sich seine Kollegen um und sahen ihn an und erkannten, was wohl nicht zum ersten Mal geschah. Der Drummer hatte die Kontrolle verloren, der Rhythmus hatte sie übernommen. Nach endlosen Minuten stand der Pianist auf und der Trompeter legte sein Instrument ab. Gemeinsam hoben sie den Drummer von seinem Hocker und trugen ihn weg, während seine Sticks einen Beat weiterspielten, der so komplex wie unhörbar war. Das Publikum applaudierte voller Respekt und Sympathie. Als der Beifall verstummt war, kamen eine Frau in einem hellblauen Kleid und ein anderer Klavierspieler auf die Bühne. Sie sangen ein paar Takte von Skylark, dann brach sie in einen Scatgesang aus, der alle aufheiterte. Frank ging, als sich der Raum zu leeren begann. Es war 4 Uhr früh, 2 Stunden ehe Mr. Schwarztaxi fällig war. Der Kopfschmerz hatte nachgelassen und er setzte sich an den Bordstein, um zu warten. Das Taxi kam nicht. Kein Auto, kein Taxi, keine Freunde, keine Informationen, kein Plan. In dieser Stadt eine Fahrtmöglichkeit in die Vororte auszukundschaften, war schwieriger, als ein Gefechtsfeld auszuspähen. Es war 7:30, als er in einen Bus voller schweigsamer Fahrgäste stieg, die auf dem Weg zu ihrer täglichen Arbeit waren. Hausangestellte, Reinigungskräfte und Gartenhelfer, die immer noch fremder Leute Rasen mähten wie einst in ihrer Jugend. Sobald die Innenstadt hinter ihnen lag, stiegen sie einer nach dem anderen aus dem Bus, wie widerwillige Taucher, die sich in ein verlockendes Blau über schmutzigen Tiefen hinabließen. Unten auf dem Grund würden sie Abfall und Dreck zusammensuchen, die Riffe reparieren und sich vor den Raubfischen hüten, die zwischen prächtigen Pflanzen umherschwammen. Sie würden putzen, kochen, servieren, sich kümmern, Unkraut jäten und Grashalme stutzen. Gewaltanwendung oder Vorsicht? Beide Gedanken wogten in Frank hin und her, während er darauf lauerte, dass das richtige Straßenschild auftauchte. Er hatte keine Ahnung, was er tun sollte, wenn er dort angekommen war, wo sie sich befand. Vielleicht würde, wie bei dem Drummer, der Rhythmus die Kontrolle übernehmen. Vielleicht würde man auch ihn wegschaffen, während er noch machtlos herumfuchtelte, ein Gefangener seiner guten Absicht. Und wenn niemand zu Hause wäre, was dann? Er müsste einbrechen. Nein, er durfte nicht so weit gehen, dass sie dadurch gefährdet würde. Mal angenommen, aber es hatte keinen Sinn, irgendetwas anzunehmen, wenn ihm die Verhältnisse vollkommen unbekannt waren. Als er das gesuchte Straßenschild sah, war es zu spät, die Halteklingel zu betätigen. Er beruhigte sich ein wenig, während er mehrere Querstraßen weit zurücklief, bis er vor dem Arztschild auf dem gestutzten Rasen rund um Dr. Beauregard Scotts Haus stand. Neben den Stufen blühte ein Dogwood-Baum, die Blütenblätter schneeweiß, rund um ein purpurrotes Zentrum. Er überlegte, ob er am Haupteingang oder hinten klopfen sollte. Die Vorsicht riet ihm zur Rückseite.
»Wo ist sie?«
Die Frau, die die Küchentür geöffnet hatte, stellte ihm keine Fragen. »Unten«, sagte sie nur.
»Du bist Sarah?«
»Ja, mach bloß keinen Lärm.«
Sie deutete mit einem Kopfnicken zur Treppe, die zur Praxis und zu Sees Zimmer führte. Als Frank auf der untersten Stufe angekommen war, sah er durch eine offene Tür einen kleinen weißhaarigen Mann, der hinter einem großen Schreibtisch saß. Der Mann blickte auf.
»Was ist? Wer sind Sie?«
Die Augen des Doktors wurden erst groß und dann schmal, angesichts dieser Frechheit, dass ein Fremder bei ihm eindrang.
»Machen Sie, dass Sie rauskommen! Sarah? Sarah?«
Frank näherte sich dem Schreibtisch.
»Hier gibt es nichts zu stehlen. Sarah!«
Der Doktor griff nach dem Telefonhörer.
»Ich rufe die Polizei! Sofort!«
Sein Zeigefinger war in der Null der Wählscheibe, als Frank ihm das Telefon aus der Hand schlug. Damit war dem Doktor der Ernst der Lage klar. Er öffnete eine Schreibtischschublade und zog eine Pistole heraus.
SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.